Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus.
Kann Spuren von Mord enthalten.
Ein True Crime Podcast.
Von Alex und Paula.
Wuhu!
Yeah!
Wir haben schon April. Und wenn ihr uns nicht auf Instagram folgt, @leichenschmauspoddy, dann wundert ihr euch bestimmt, wo ist die zweite März-Folge gewesen? Sie kommt jetzt. Weil wir es vorher nicht geschafft haben, ist es nicht so schlimm. Dafür gibt es diesen Monat 3 Folgen. Also nächste Woche, Montag, kommt dann schon die nächste Folge mit dem April-Thema. Das wird auch sehr interesting. Könnt ihr schon gespannt sein. Ja, machen wir noch Basic Talk. Alex, wie geht's dir heute?
Mir geht's heute gut. Es ist schönes Wetter und ich bin relativ früh aufgestanden heute. Und ja, bin motiviert. Wie geht's dir?
Sehr schön, das freut mich. Ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Die Sonne scheint, das ist wunderbar, weil die letzten Tage hat's immer geregnet. Und ich bin sehr gespannt auf deinen Fall heute. Und ich freue mich, dass es jetzt Wochenende ist. Hihi.
Ja, ich freue mich auch.
Also da würde ich sagen, dass wir direkt anfangen. Außer du willst noch irgendwas vorher sagen, Alex.
Nee, ich würde sagen, wir starten gleich in den Fall. Ich erzähle euch heute die unglaubliche Geschichte von Juliane Köpke bzw. Juliane Diller. Julianes Eltern waren beide Zoologen bzw. Biologen und diese wollten in ein Land ziehen, das eben viel Biodiversität besitzt und die haben sich verschiedene Orte angeschaut bzw. es standen mehrere zur Auswahl. Der Vater hat dann aber in Peru eine Anstellung bekommen und er ist 1949 los nach Peru. Die Mutter kam 1950 nach. Beide heirateten dort und verbrachten ihr Leben dort. Juliane Köpke, hieß sie damals noch, kam in Lima zur Welt und ging dort zur Schule. 1980 gründeten Julianes Eltern im Regenwald in Peru eine biologische Station. Da war Juliane ungefähr 14 Jahre alt und sie durfte sie dorthin begleiten. Juliane lebte dort 1,5 Jahre mit ihren Eltern und das würde ihr später das Leben retten. Die Eltern waren beide als Biologen sehr der Natur verbunden und brachten Juliane deswegen auch sehr viel Wissen über den Regenwald bei und über das Leben im Regenwald. Sie hatte gerade die peruanische Schule beendet und wollte ihr Abitur machen. Also sie hatte die mittlere Reife, wollte ihr Abitur machen und der Schulabschluss, der war ganz knapp vor Weihnachten. Ich habe mir ein sehr spannendes Interview von Juliane Köpke angeschaut und also sie erzählt eben diese Geschichte, daher habe ich diese Informationen. Genau, Juliane erzählte, dass es am 23. Dezember in der Schule die Zeugnisse gab und der Abschlussball dann stattfinden sollte. Ihr Vater war schon in Peru, die Familie wollte nämlich die Feiertage gemeinsam verbringen und Juliane wollte aber natürlich am Abschlussball teilnehmen, weil es ja eine sehr wichtige Veranstaltung ist für die meisten 17-jährigen Mädchen und deswegen bat Juliane ihre Mutter darum, ein bisschen später nach Peru zu fliegen. Und die erlaubte ihr das natürlich. Also deswegen war der Vater schon drüben und Juliane und ihre Mutter waren beim Abschlussball, beziehungsweise noch nicht in Peru. Also buchten sie einen Flug für den 24. Dezember. Es waren leider schon die meisten Flüge ausgebucht, weswegen die beiden mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen mussten, und zwar die Lanza-Fluggesellschaft. Diese hatte in vergangener Zeit schon 2 Flugzeugabstürze gehabt, weswegen diese Fluggesellschaft auch einen schlechten Ruf hatte. Julianes Mutter dachte, die Wahrscheinlichkeit, dass ein drittes Flugzeug in so kurzer Zeit abstürzen würde, wäre zu gering und deswegen, ja, entschieden sie sich dazu, mit dieser Fluggesellschaft zu fliegen. Beide waren aber trotzdem natürlich nicht so glücklich, mit dieser Fluggesellschaft zu fliegen. Ist ja auch verständlich. Ich denke, das jagt einem schon einen großen Schrecken ein. Und wenn man über die Anden fliegt, gibt es immer wieder stärkere Turbulenzen. Das kannte Juliane auch bereits. Deswegen machte machte sie sich eigentlich keine großen Gedanken über den Flug. Die Wartezeit, die betraf ungefähr 7 Stunden und das kam der Familie schon ein bisschen merkwürdig vor, aber in Peru ist das nicht ganz so unüblich und deswegen, ja, waren sie dann einfach glücklich, als sie in den Flieger einsteigen konnten. Später erfuhr Juliane, dass der Flieger dann tatsächlich auch einen Defekt hatte und der Monteur, der das eigentlich reparieren sollte, war nicht da und deswegen hat jemand anderes dieses Flugzeug repariert. Das war auch ein Monteur, aber halt für Mopeds oder Motorräder, also eigentlich nicht dafür geeignet, ein Flugzeug zu reparieren. Es ging jetzt auf jeden Fall los. Das Flugzeug war bereit, die Passagiere stiegen in das Flugzeug ein und hatten auch viele Weihnachtsgeschenke dabei. Es war ja eben über Weihnachten und deswegen war auch das Flugzeug komplett voll besetzt. Genau. Es war gutes Wetter und das Flugzeug sah auch sehr neu aus. Der Flieger, der hätte in die Stadt Pucallpa fliegen sollen. Das war quasi die Anlaufstelle, wo auch die Familie Köpke immer hinflog, weil diese Stadt nämlich im Urwald Perus lag oder liegt. Die ersten 30 Minuten war alles in Ordnung. Das Wetter war gut, die Passagiere bekamen ein Sandwich serviert und alle waren glücklich, dass es endlich losging wegen der langen Wartezeit. Ganz plötzlich hatte sich eine Wolkenwand gebildet, erzählte Juliane. Das bemerkten die Passagiere erstmal nicht, weil es einfach sehr plötzlich kam. Es war ein riesiger Wolkenturm. Juliane erfährt später, dass das quasi eine Wolkenformation gewesen sein muss, die bis zu 1000 Meter in die Stratosphäre reichen. Und in diesen Wolkenformationen bilden sich häufig sehr, sehr starke Gewitter und es gibt sehr starke Temperaturunterschiede. Und dadurch bilden sich Fallwinde und in diese Fallwinde ist auch das Flugzeug reingeraten. Die Passagiere machten sich erstmal wegen den Wolken keine Sorgen und also mit Passagiere meine ich natürlich auch Juliane und ihre Mutter, die machten sich erstmal keine großen Sorgen wegen den Wolken, beziehungsweise Juliane machte sich erstmal wegen den Wolken keine großen Sorgen. Im Regenwald war das zur Mittagszeit normal, dass es immer wieder mal regnen konnte und deswegen, ja, sah sie das jetzt erstmal nicht so schlimm. Auf einmal wurde es turbulenter und immer turbulenter und dunkler und auch Julianes Mutter wurde immer unruhiger. Die Gespräche im Flugzeug verstummten. Es kam keine Durchsage von den Piloten, aber das Anschnallsignal blinkte auf. Es wurde immer dunkler und dunkler, wie in der Nacht, erzählt Juliane, und sie hatte das Gefühl, dass sie auch die Blitze vom Gewitter sah. Jetzt fingen auch die Leute an zu weinen, zu schreien, auch zu beten und sie hielten ihre Hände und schauten aus dem Fenster und schwiegen sonst. Man konnte das Donnern hören von den Gewittern, obwohl auch die Motoren so laut waren im Flugzeug. Und auf einmal sagte Julianes Mutter, wann hört es endlich auf? Und ab dem Moment bekam Juliane richtig Angst. Plötzlich sah sie ein blendendes Licht auf der rechten Tragfläche des Fliegers und Julianes Mutter sagte im selben Moment, jetzt ist alles aus. Das waren die letzten Worte, die sie von ihrer Mutter hörte. Das Flugzeug machte einen Satz nach oben, erzählt Juliane, und dann stürzte es in die Tiefe. Diese Erinnerungen von Juliane, die ich euch auch gerade hier ja wiedergebe, die kamen erst ein paar Wochen nach dem Absturz. Und seitdem denkt sie jeden Tag daran. Juliane sah auf einmal von ihrem Sitz heraus den Gang, obwohl das eigentlich gar nicht so möglich war. Es sei denn, der Sitz hätte sich irgendwie gelockert. Sie sah überall die Geschenke herumfliegen. Damals waren diese Ablagen für die Taschen in den Flugzeugen noch nicht geschlossen. Und deswegen flogen sie durch das ganze Flugzeug wegen den starken Turbulenzen. Und plötzlich war alles dunkel und aus. Danach weiß Juliane nicht mehr genau, was passiert ist. Sie war auf einmal draußen. Das Flugzeug war weg und sie hörte nur noch den Wind. In dem Moment wurde Juliane klar, was passierte. Irgendwie wurde sie aus dem Flugzeug rausgeschleudert. Sie hing an ihrem Sitz fest und stürzte mit dem Kopf nach unten, im freien Fall auf den Regenwald zu. Der Sitzgurt drückte ihr in den Magen, ganz arg. Sie hörte nur noch den Wind und sah, wie der Wald sich unter ihr drehte. Juliane wusste in dem Moment, dass sie alleine war. Und auf einmal wird ihr wieder schwarz vor Augen. Das alles passierte am 24.12.1971, um die Mittagszeit herum. Als Juliane aufwachte, war bereits der nächste Tag, also der 25.12. Bevor Juliana aufwachte, erzählte sie noch, dass sie ganz wirre Träume hatte. Sie träumte davon, in einem dunklen Raum wie mit einem Motor an den Wänden entlang zu rasen. Dass dieses Geräusch verfolgt Juliana auch seitdem das alles passiert ist in ihren Träumen. Im Traum merkt Juliane, dass sie sich dreckig fühlt und möchte unbedingt aufstehen, zum Duschen gehen. Sie merkt aber, sie kann nicht aufstehen. Sie dachte sich, du musst doch einfach nur aufstehen. Und in dem Moment wacht sie auf. Sie war abgeschnallt und die Sitzbank lag über ihr. Und alles, was sie sah, war der Regenwald. Sie hatte eine Gehirnerschütterung, eine schwere. Und sobald sie irgendwie versuchte, sich groß zu bewegen oder aufzustehen, wird ihr schwummrig. Und in dem Moment ist ihr klar geworden, dass sie einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Sie traute sich erstmal nicht, sich zu bewegen. Sie hatte Angst, dass sie durch ihre Verletzungen irgendwie ja, Schaden anrichten könnte, quasi, wenn sie versucht aufzustehen, und blieb dann erstmal liegen und lauschte dem Regenwald, den ganzen Geräuschen. Das waren auch sehr vertraute Geräusche und diese Geräusche beruhigten sie. Später erfährt Juliane, dass der Absturzort nur 50 Kilometer Luftlinie von ihrem eigenen Ziel entfernt war. Im Regenwald hatte Juliane auch keine Angst, schildert sie. Das war eine sehr vertraute Umgebung für sie und sie fühlte sich wohl. Also ihre Eltern haben ihr so viele Sachen beigebracht. Sie weiß, wie man sich verhalten muss und das alles schon so oft gesehen und deswegen war das eine sehr vertraute Umgebung für sie. Sie versucht sich aufzusetzen und tastet sich ab und merkt, dass ihr Schlüsselbein gebrochen ist. Also es war kein offener Bruch, aber sie hat das quasi ertastet und spürte aber eigentlich keine Schmerzen. An ihrem Bein hatte sie einen tiefen Schnitt, der auch kaum blutete. Und ja, so langsam spürte Juliane, dass sie sich bewegen kann. Erstmal wurde ihr bei jeder Bewegung schwindelig und sie fiel immer wieder in Ohnmacht. Sie ist ungefähr um 9 Uhr morgens aufgewacht, also ihre Uhr ging zu dem Zeitpunkt noch, ihre Armbanduhr, und da hat sie auf die Uhr geschaut und Stunden später konnte sie erst aufstehen. Also irgendwie hat sie es geschafft aufzustehen. Dann ist sie auch immer wieder gekrochen und hat angefangen, ihre Mutter zu suchen oder eben andere Überlebende des Flugzeugabsturzes. Juliane schrie auch auf Spanisch und auf Englisch durch den Regenwald. Sie bekam aber nie eine Antwort. Sie hörte auch Suchflugzeuge in diesem Gebiet, aber sie hatte keine Chance, sich irgendwie bemerkbar zu machen, weil alles quasi vom Wald verdeckt war. War auch dann sehr frustriert natürlich, weil sie keine Möglichkeit hatte, auf sich aufmerksam zu machen. Juliane fand an der Absturzstelle, so neben ein paar Kabeln vom Flugzeug, einen Weihnachtskuchen, der von Wasser und Erde durchmatscht war, und eine Tüte Fruchtbonbons. Und sie hat die Fruchtbonbons mitgenommen, weil sie gehört hat, dass keine Suchflugzeuge mehr in der Nähe sind. Und da wusste sie, okay, sie muss sich jetzt allein auf die Suche machen und hat sich dann quasi auf den Weg gemacht, Zivilisation zu suchen. Zufälligerweise hat sie in dem Moment plötzlich leises Tropfen von Wasser gehört und ist dann eben dem Geräusch gefolgt und fand dort eine kleine Quelle. Dort erinnert sich Juliane an die Worte ihres Vaters, und zwar sagte der, wenn du dich verläufst und du hast das Glück, dass du fließendes oder rinnendes Wasser hörst, folge dem Wasser in die Fließrichtung und verliere das Wasser nicht mehr aus den Augen. Übernachte dort, wenn es sein muss, und folge dem Wasser weiter, denn du wirst eventuell an einen größeren Fluss oder ein Gewässer kommen, an dem Menschen wohnen. Und so war Juliane dann 10 Tage unterwegs, bis sie menschliche Zivilisation gefunden hatte. 10 Tage ganz allein im Regenwald unterwegs zu sein, das macht einen sehr einsam natürlich. Und diese Einsamkeit machte Juliane sehr zu schaffen. Sie hörte immer wieder Suchflugzeuge, aber wie gesagt, sie hatte keine einzige Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. War natürlich auch sehr schwach, also sie ist aus 3000 Metern Höhe gefallen. Ja, hat natürlich auch einige Verletzungen davon getragen. Das ist schwierig, da die Kraft aufzutreiben auch. Am 5. Tag nach dem Absturz fand Juliane tatsächlich ein größeres Gewässer. Sie ist also immer dem Wasser gefolgt. Dort konnte sie sich dann ein bisschen in die Sonne legen und sich wieder aufwärmen. Juliane erzählte in dem Interview, dass es oft Momente gab, in denen sie aufgeben wollte. Die Nächte für sie waren am schlimmsten, sagte sie. Also entweder war es die beißende Kälte oder es waren die Mücken, die sie die ganze Nacht wach hielten. Aber Juliane gab nicht auf. Sie wusste in dem Moment, dass wenn sie überlebte, dass sie den Menschen und der Natur was Gutes tun will. Juliane war jetzt 10 Tage unterwegs, als sie dann an einen großen Fluss kam. Am 2. Tag, quasi nach dem Absturz, war sie am verzweifeltsten, erzählt sie. Sie hörte auf einmal keine Suchflugzeuge mehr. Sie dachte, dass das Flugzeug bereits gefunden wurde. Und sie war sich zu dem Zeitpunkt sicher, dass sie sterben würde und dass niemand wissen würde, wo sie ist. Und das hat sie natürlich sehr, sehr traurig gemacht. Sie wurde auch immer schwächer und schwächer und hatte auch nur die Packung Fruchtbonbons zu essen. Und nach 4 Tagen waren die Bonbons auch schon leer und dann konnte Juliane nur noch Wasser trinken, um zu überleben. Sie spürte allerdings keine Schmerzen. Sie spürte einfach nur, dass sie immer schwächer wurde. Später erfährt Juliane, dass sie sogar einen Kreuzbandriss im linken Knie hatte. Und die Ärzte in Deutschland erklärten ihr auch, dass man mit einem Kreuzbandriss eigentlich gar nicht mehr laufen kann. Und ja, Juliane wusste bis dahin nicht mal, dass sie einen Kreuzbandriss hatte. Und sie ist gelaufen, gekrochen, sie ist geklettert sogar und hat keine Schmerzen empfunden dabei. Am 10. Tag war Juliane also komplett fertig. Sie ruhte sich auf einer Sandbank aus im Fluss und richtete sich dann so ein bisschen auf und sah plötzlich ein Boot vor ihr. Sie dachte erstmal, sie würde halluzinieren und kroch zum Boot und fasste es an. In diesem Moment wurde ihr klar, dass sie sich das nicht einbildet und war hellwach. Sie schaut sich um und entdeckt einen kleinen Pfad. Dann ging sie den Pfad entlang und musste einen Hang hochklettern. Das hat sehr lange gedauert, also bis sie oben ankam, war es auch schon dunkel. Dort fand sie dann einen Boden mit einer Unterdachung und dort lag ein Außenbordmotor eines Bootes. Daneben ein Fass mit Treibstoff und eine Plane. Juliane ist unter dieser Unterdachung geblieben und hat sich mit der Plane zugedeckt und hat eben auch vor ein paar Tagen, also ich habe ja vorhin erzählt, dass sie Wunden hatte von dem Absturz, da hat sich dann, das wird jetzt ein bisschen eklig, also wenn ihr was esst, dann legt das vielleicht mal kurz weg. Sie hat so an der Rückseite von ihrem linken Oberarm eine Wunde. Die hat sie schon ein bisschen länger bemerkt. In der hatten Fliegen Eier gelegt und sie hatte totale Angst, dass sie an einer Blutvergiftung sterben würde. Ihr Hund hatte dasselbe auch schon mal, also in der Wunde, dass da Fliegen Eier gelegt haben und die Wunde konnte mit Diesel behandelt werden. Und so hat sie das quasi an sich selber auch getan. Hatte auch sehr, sehr starke Schmerzen dabei. Da waren Maden, die sind in ihren Arm geflüchtet und sie hat erzählt, dass das 50 Maden waren. Die waren alle 1 Zentimeter lang und die waren in ihrem Arm drin. 30 hat sie selber entfernt, der Rest wurde ihr später von Ärzten entfernt. Und sie hat erzählt, dass sie in dem Moment sehr, sehr stolz auf sich war, weil sie das geschafft hatte und danach ist sie eingeschlafen. Und ja, das ist echt krass, dass sie das geschafft hat. Am nächsten Tag regnete es. Juliane hatte auch keine Kraft mehr. Sie war sehr enttäuscht, weil immer noch keine Rettung in Sicht war und wartete ein bisschen weiter. Mittags schien die Sonne dann wieder. Juliane konnte sich allerdings nicht mehr bewegen, weil sie einfach komplett K.O. war und blieb dann weiterhin dort sitzen. Und das hat Juliane dann auch gerettet. Denn am Abend kamen erst 3 und danach 2 weitere Holzfäller und Jäger und Kautschuksammler aus dem Wald und fanden Juliane. Diese sagten Juliane auch, dass sie eigentlich nur alle 3 Wochen an diesen Ort gehen und das jetzt eigentlich auch ein Zufall war, dass sie dort vorbeigeschaut haben, weil sie eigentlich zu weit weg waren und gar nicht dorthin wollten, aber weil es anfing zu regnen, wollten sie sich dort unterstellen. Juliane erzählte dann, ich bin Juliane Köcke, ich saß in dem Flugzeug, das abgestürzt ist und dann wussten die Männer auch sofort Bescheid. Juliane erfuhr von den Männern, dass das Flugzeug gar nicht gefunden wurde. Und sie war unglaublich froh, menschliche Stimmen zu hören. Die Männer brachten Juliane dann aus dem Wald zurück in die Zivilisation und retteten sie. An dem Fluss, an dem Juliane gefunden wurde, lebte niemand. Sie ist dann mit den Männern den ganzen Tag im Boot in die nächste Ortschaft gefahren. Sie sind um 6 Uhr morgens los und kamen auch erst gegen 4.30 Uhr im nächsten Ort an, wo es eine Krankenstation gab und auch eine Straße, auf der sie wegtransportiert werden konnte. Für die Bewohner war das ein Wunder, dass Juliane überlebt hatte, und sie erzählte, dass sie die ganze Zeit wie ein Alien angestarrt wurde. Das machte natürlich auch die Medien sehr aufmerksam, dass Juliane überlebt hatte. Julianes Vater war bei einem Freund, der einen Flugplatz hatte und per Funk mit anderen Flugplätzen verbunden war. Der Freund erfuhr, dass Juliane überlebt hatte und holte den Vater eben mit einem Flugzeug ab, brachte ihn in ein Bungalow-Hotel, was dort in der Nähe war, und am nächsten Abend konnten sich Juliane und ihr Vater dann auch endlich sehen. Sie beschreibt es als einen sehr seltsamen Moment, ihren Vater wiederzusehen. Also sie war natürlich sehr froh, ihren Vater zu sehen. Im Hinterkopf war aber ständig noch die Sorge um die Mutter, und also Juliane erzählte auch, dass sie es auch erst glauben konnte, dass ihre Mutter gestorben ist, als ihr Vater sie identifiziert hatte, weil sie hatte einfach Hoffnung, ihre Mutter noch zu finden. Julianes Vater und ihre Mutter waren wie ein symbiotisches Verhältnis, erzählt Juliane. Also die waren immer zusammen gewesen. Der Vater, der hat sehr stark darunter gelitten und hatte, wie Juliane sagt, auch nur noch ein halbes Leben, nachdem das passiert ist. Später gab es ein Stern-Interview. Das war eine mehrteilige Serie, Trauriger Ruhm heißt die. Dort war Juliane eher gefühllos, erzählt sie. Also Juliane konnte das natürlich nicht richtig verarbeiten. Damals gab es auch keine Psychologen oder Therapeuten, und das war ein sehr traumatisches Ereignis für sie. Also sie war in einem Schockzustand. Sie konnte das nicht richtig verarbeiten in dem Moment natürlich. Dafür war noch zu wenig Zeit vergangen, und die Interviewer, die haben das nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, dass Juliane in einem Schockzustand war, auch wenn das Interview erst Jahre später stattfand. Dieses traumatische Erlebnis wird sie auch nie wieder vergessen können, und das haben die Interviewer nicht verstanden. Sie haben das quasi so dargestellt, dass sie gar keine Schwierigkeiten hätte, über dieses Ereignis hinwegzukommen, weil sie kein emotionaler Mensch wäre. So haben sie das dargestellt. Also Juliane erzählt auch, dass das genauso in einem Artikel irgendwo stand. Das machte Juliane sehr wütend und schockierte sie auch. Also verstehe ich auch, weil stell dir mal vor, du überlebst sowas. Dann kommen da zwei Männer an und behaupten sowas, nur weil sie nicht verstehen, dass du traumatisiert bist. Verstehe die Wut dahinter auf jeden Fall. Aber ein paar Jahre später konnte Juliane diese Aussagen dann auch wieder ein bisschen besser verstehen, erklärt sie. 1972 hat Julianes Vater sie dann nach Deutschland, nach Kiel, zu ihrer Tante geschickt. Juliane wollte das eigentlich gar nicht, aber dieser Medienrummel, der war in Peru so groß und hat auch Juliane nicht gut getan. Und deswegen war ihr Vater der Meinung, dass es ihr in Deutschland ein bisschen besser gehen würde. Und das war dann auch so. Und ja, erst 2 Jahre nach den Geschehnissen konnte Juliane das erste Mal darüber weinen. Und da erzählt sie, dass sie auch stundenlang darüber geweint hatte. Sie hatte ja gar keine psychologische Betreuung, also keine Therapie. Juliane hatte auch lange ein großes Problem mit ihrer Geschichte, konnte es nicht so richtig akzeptieren, dass sowas Schreckliches passiert ist und sie die Einzige war, die überlebt hatte. Und dazu wurde sie dann auch noch ständig dazu befragt, was sie einfach wütend gemacht hat und war einfach nicht auszuhalten sozusagen. Es ist dann besser geworden. Da hat Werner Herzog 1998 einen Dokumentarfilm gedreht, Schwingende Hoffnung. Der hat den an der Absturzstelle gedreht und da war Juliane natürlich auch dabei. Sie kehrten an die Stelle zurück und mit diesem Dokumentarfilm ist es eben viel besser geworden bei ihr. Und Juliane erzählt auch, dass sie durch die behutsame Arbeit von Werner Herzog sich auch ihrer eigenen Vergangenheit stellen konnte. Dann erschien 2014 ihr Buch Als ich vom Himmel fiel und Juliane erzählt, dass sie durch die Recherche für dieses Buch wieder mehr Normalität in ihrem Leben erlangt hat und ihr ist bewusst geworden, dass sie ihre Geschichte einfach jeden Tag lebt und auch leben muss. Jeden Tag erinnert sie sich an ein Ereignis aus dieser Zeit. Sie akzeptiert es aber jetzt und kann damit leben. Juliane fühlt sich aber trotzdem schuldig dafür, dass sie die einzige Überlebende war. Und je öfter sie darüber redet, desto besser wird es für sie. Aber sie hat dieses Gefühl trotzdem immer noch. Was ich auch echt stark fand, war, dass Juliane auch immer noch mit dem Flugzeug fliegt. Obwohl das jedes Mal auch kein schönes Erlebnis für sie ist, aber sie macht es trotzdem. Die Maschine fliegt ja mittlerweile auch höher, erzählt sie natürlich. Es ist ja auch einige Zeit vergangen. Auch in Peru sind die Fluggesellschaften vorsichtiger und sicherer geworden, auch wenn sich Gewitter bilden. Und wenn der Flug ruhig ist, erzählt Juliane, geht es bei ihr mit der Angst. Wenn es turbulent ist, dann hat sie aber natürlich große Angst. Und trotzdem fliegt sie zweimal im Jahr diese Strecke, in der sie abgestürzt ist, weil Juliane in Peru im Regenwald ein Naturschutzprojekt gestartet hat. Und deswegen, ja, traut sie sich zweimal im Jahr immer darüber zu fliegen. Später hat Juliane auch erfahren, dass der Flugzeugtyp, mit dem sie geflogen ist, auch in der USA nicht mehr zugelassen war, weil die Maschinen keine Turbulenzen vertragen. Und in Peru wurde der überall eingesetzt. Und außerdem hat Juliane dann quasi am Ende in der Recherche für ihr Buch quasi ganz viele Berichte gelesen und alte Sachen, die ihre Eltern ihr überlassen hatten. Und da wurde ihr dann auch klar, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, dass Juliane an der Sollbruchstelle saß und deswegen wurde sie mit ihrem gesamten Sitz aus dem Flugzeug rausgeschleudert. Also das waren auch viele Infos, die sie ja erst danach bekommen hat oder sich erinnert hat. Und das ist jetzt ein sehr harter Cut irgendwie, aber das ist die Geschichte von Juliane Köpke bzw. Juliane Diller. Sie hat ja dann auch geheiratet, deswegen heißt sie jetzt Juliane Diller. Aber ich finde, das ist ein unglaublicher Fall. Das ist so faszinierend und auch inspirierend. Diese Frau hatte so viel Kraft und Mut und deswegen ist mir das, seit ich das vor echt vielen Jahren mal das erste Mal gehört habe, im Kopf geblieben. Und ja, deswegen wollte ich das mit euch teilen.
Ich finde es so krass. Wie alt war sie da nochmal genau?
17.
17. Dass du so ein Durchhaltevermögen hast und dass du so krass, also dass sie dann auch das mit den Maden da und so, also weißt du, dass du dann einfach durchziehen kannst, dass sie sich die alleine da rausgeholt hat, so ich will das überleben und ich muss mir die jetzt rausholen, so. Ich finde es so, so krass, so eine starke junge Frau, ey.
Es ist echt so viel Kraft und Stärke eben, also sie hat auch erzählt, dass sie nachts einfach, sie hat halt schon so geschlafen, dass hinter ihr irgendwie, ich glaube, ein Hang ist oder auch so ein großer Stein, der sie irgendwie bedeckt oder sowas. Aber sonst hat sie einfach in der Wildnis quasi geschlafen, einfach ihre Augen zugemacht und das finde ich auch heftig. Also, dass sie, natürlich war ihr die Umgebung bekannt und sie hat das gelernt von ihren Eltern, was ich auch heftig finde, dass das alles so gekommen ist, dass sie perfekt darauf vorbereitet war irgendwie, auf so einen kompletten Ausnahmezustand, aber dass sie sich das so getraut hat und das geschafft hat jetzt auch am Ende, das finde ich so faszinierend.
Ultra. Und ich glaube auch so dieser Moment, du weißt nicht, wo deine Mama ist und du weißt aber, dass es jetzt nichts bringt, wenn du irgendwie ewig noch weiter nach ihr suchst, sondern dass du dich einfach retten musst und dass man dann halt weiterschauen kann und so, finde ich halt ultra krass. Und es tut mir aber irgendwie so leid, dass sie auch noch so ein schlecht, also dass sie sich so schuldig fühlt, also diese Überlebensschuld hat, weil sie ja wirklich, sie hat ja keine Schuld dran. Das ist ja aber ja auch bewusst so. Ich finde es so, finde es trotzdem so schlimm, dass man halt dann das Gefühl hat, also dass sie das Gefühl hat. Ja, das tut mir irgendwie leid.
Mir tut es auch sehr leid, weil ich meine, sie kann ja eben nichts dafür, dass sie das überlebt hat und das war ja ein sehr traumatisches Ereignis auch für sie.
Ja, ich finde es auch, das mit der, dass sie da so als kalt dargestellt wurde und so. Und manchmal denke ich mir, was Zeitungen schreiben oder was man in Dokus oder sowas sehen kann, je nachdem, wie gut die gemacht sind, das kann so ein scheiß Licht oder Medien halt allgemein so ein scheiß Licht auf Menschen werfen und jeder geht anders mit Dingen um und ich denke mir dann, wenn sie die ganze Zeit geheult hätte, dann wären auch dumme Kommentare oder Sätze gekommen, weißt du? Also du kannst es denen nie recht machen.
Ja, voll. Es ist so.
Und was waren deine Quellen für den Fall?
Ich habe ein Interview angeschaut von ihr auf YouTube. Es waren so zwei Parts, so eine Stunde lang, wo sie darüber erzählt hat.
Hast du auch einen Film gesehen über sie?
Nee, ein Film nicht. Ich habe mir ein paar Artikel durchgelesen. Es gibt den Dokumentarfilm. Ich hatte halt jetzt leider nicht die Zeit, das Buch von ihr zu lesen. Das hätte ich sehr gern gemacht. Das kaufe ich mir auch. Das heißt, Moment.
Also als ich vom Himmel fiel, das müsste das sein.
Ja, als ich vom Himmel fiel, heißt das Buch.
Ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Sie sieht irgendwie voll nett aus. Sie würde mich voll gern mit der unterhalten. Die sieht voll freundlich aus.
Das Interview, das war auch sehr schön, fand ich. Also sie hat halt eigentlich die ganze Zeit erzählt, wie das war für sie, der Absturz. Und danach halt, nachdem sie gefunden wurde. Und ich meine, in den Artikeln wurde ja dasselbe dann natürlich auch erzählt. Aber ich fand es schön, einfach von ihr das wirklich geschildert zu bekommen, wie sie sich dran erinnert.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist so krass, wenn Leute sowas erzählen.
Ja, also voll. Und da weißt du ja dann auch, dass da nichts dazu gereimt wird oder was weiß ich. Also ich habe auch überlegt, da gibt es eine Verfilmung auch davon.
Ja, genau.
Ich war mir aber nicht sicher, ob ich die angucken soll, weil es ist ja trotzdem oft so, dass dann was so richtig ausgeschmückt wird und so.
Ja, voll.
Und das wollte ich verhindern quasi, deswegen, ja. Habe ich das Interview halt.
Würde das auch nicht als Quelle sowas anschauen. Also wenn dann so zusätzlich, weißt du, kann man sich manchmal so ein Bild von Sachen machen, aber als Quelle ist es immer schwierig, einen Spielfilm zu sehen, weil alleine so, wenn ihr Buch so 300 Seiten ungefähr hat, so ein Film muss ja Sachen kompakt erzählen, andere Sachen schmückt er mehr aus und ja, es muss ja auch spannend sein.
Ja, voll. Und wenn ich das Buch gelesen habe,
dann wirst du berichten.
Das natürlich auch nochmal, genau.
Sehr nice, bin ich gespannt. Ja, finde ich eine mega coole Frau.
Mhm, echt cool und super stark und faszinierend einfach. Also wirklich, und auch eine sehr intelligente Frau. Und jetzt setzt sie sich ja auch ein für den Naturschutz, so wie sie es auch wollte, wenn sie gefunden wird.
Ich finde es auch so krass, also voll gut, dass sie immer noch fliegt. Also die ist richtig so, es ist unangenehm, aber ich stelle mich dem und finde ich richtig, richtig krass. Finde ich cool irgendwie.
Ja.
Weil es ist auch nicht einfach, dann sich dem zu stellen.
Ja, das auf jeden Fall nicht. Also es gibt ja auch genug Menschen, die auch so schon Angst vorm Fliegen haben. Und wenn du dann sowas wirklich erlebt hast, ich denke, das ist nochmal eine ganz andere Angst dann.
Ja.
Mit Flashbacks und sowas, also ganz schlimm.
Ich glaube, es hilft bestimmt auch, dass sich der Flugverkehr seitdem schon sehr verändert hat und das nicht mehr so aufgebaut ist und die Flugzeuge also auch höher fliegen, wie sie gesagt hat und so. Ich glaube, das kann schon auch viel helfen, um eine Angst da nochmal zu mindern, wenn man sieht, das entwickelt sich weiter und es bessert sich und man muss vor Dingen, vor denen man früher Angst hatte, heute keine Angst mehr haben zum Teil.
Ja, voll. Ich denke auch.
Ich habe passend dazu übrigens, wie versprochen, noch ein paar Fakten rausgesucht.
Mhm.
Und zwar zum einen habe ich mir mal angeschaut, wie viele Todesopfer es bei Unfällen im weltweiten Flugverkehr gab, von 2010 bis 2023. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das nur Passagierflugzeuge sind. Ich glaube aber nicht. Die Statistik war von Statista. Und 2010 waren das nämlich 796. Dann ist es weniger geworden. 2014 gab es nochmal so einen Peak. Das waren 641. Also da gab es auch sehr viele Unfälle. Und 2018 waren es 523. Und in den anderen Jahren bewegen sich die Zahlen so zwischen 19 und 240. Und im Jahr 2023 sind zum Beispiel nur noch 72 gewesen. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was es 2022 war. Also es wird auf jeden Fall deutlich weniger.
Toll. Also ich meine, im Vergleich so 400 oder 600 sind ja wahrscheinlich im Vergleich zu Unfällen im Straßenverkehr nicht viel. Aber ich finde trotzdem, dass das immer noch viel ist. Und das war ja 2014 oder so, ne? Aber voll schön zu hören, dass das jetzt viel, viel weniger geworden ist.
Ja,
krass.
Es ist auch so, dass 2014 eben nochmal dieser Peak, wo der Peak war, da gab es so sehr große Unfälle und die drei größten aus diesem Jahr waren mit malaysischen Flugzeugen oder Airlines und darunter zählt auch dieser Malaysian Airlines Flug, der verschwunden ist. Also das kennen, glaube ich, die meisten. Da gibt es auch eine Netflix-Doku zu und eine tolle Folge von Stimmen im Kopf, tolle Folgen. Und genau, die sind ja verschwunden und das war eben einer dieser Riesenunfälle da. Dann ist es so, dass man auch noch sehen kann, dass vor der Jahrtausendwende schwere Flugzeugunglücke noch über 1000 Todesopfer gefordert haben, also insgesamt pro Jahr. Und da sieht man eben, dass es schon deutlich weniger geworden ist.
Ja.
Und der letzte große Flugzeugabsturz in Europa war der Germanwings-Absturz 2015. Das war kein Unglück. Das wurde zwar in einer Statistik, die ich gefunden habe, noch also zu den Unglücken gezählt, aber es war kein Unglück, weil es war ja ein Suizid. Und die Anzahl der Flugunfälle allgemein, also da geht es jetzt nicht nur um Passagierflugzeuge, sondern allgemein von 2014 bis 2023, da habe ich auch mal wieder so ein paar rausgesucht. Einmal 2014 waren es 77, 2018 waren es dann schon nur noch 62 und 2023 waren es 30. Und wenn man sich mal überlegt, es sind 30 Unfälle und 72 Todesopfer. Jedes Opfer ist eins zu viel, das will ich ganz klar sagen. Aber man sieht, dass selbst wenn es Unfälle gibt, dass es viel weniger Todesopfer gibt inzwischen. Und ich denke, das ist schon auch
sehr gut
wichtig zu sehen mal.
Mhm.
Genau, und in der zivilen Luftfahrt, da gibt es auch Statistiken dazu, welche Länder die meisten Abstürze hatten von 1945 bis 2024. Rate mal, welches Land auf Platz 1 ist. Also 1 ist das Schlechteste, ne? Also die am meisten Abstürze hatten.
Ich weiß nicht. Ich bin da nicht so im Bilde.
Okay, also es waren die USA mit 870 Abstürzen.
Echt jetzt? Das hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, doch, also die waren es. Ich glaube, die haben auch schon viele Airlines, viel Inlandsflüge und sowas, ne? Weil du brauchst ja ewig von USA, von einem Ort zum nächsten. Also davon gehe ich jetzt mal aus, dass es damit zusammenhängt. Hast du eine Ahnung, auf welchem Platz Deutschland ist?
Platz 10.
Tatsächlich Platz 16, also hast gar nicht so schlecht geschätzt. Es sind 62 Abstürze.
Krass.
Und Platz 2 und Platz 3 werden von Russland mit 544 und Brasilien mit 193 belegt, wo man sieht, wie krass dann schon die Unterschiede sind. Also Platz 1 hat viel mehr Abstürze als schon Platz 2. Also der Unterschied zwischen 544 und 193 ist schon auch mächtig.
Ja, voll krass.
Und das schwerste Flugzeugunglück, das geschah schon 1977 auf Teneriffa. Das war beim Start, da sind zwei Flugzeuge kollidiert und da sind leider 583 Menschen gestorben.
Krass.
Also echt richtig, richtig heftig war das. Und jetzt noch für alle, die Flugangst haben. Ich weiß, es bringt einem nichts, aber ich will es trotzdem mal sagen. 2023 lag die Wahrscheinlichkeit, bei einem Absturz ums Leben zu kommen, bei 1:57.750.000.
Krass.
Ja, also es ist wirklich, wirklich krass. Ich habe auch auf einer anderen Seite, das war aber von 2015, gelesen, dass man 14.000 Flüge hinter sich bringen muss, statistisch gesehen, um einmal abzustürzen.
Wow.
Ja.
Ja, gut zu wissen.
Also Alex, vielleicht beruhigt dich das ein bisschen.
Ja, aber ich denke mir dann immer so, was ist, wenn jetzt der Moment ist?
Ja, ja.
Was ist, wenn jetzt der 14.000. Moment ist?
Aber du müsstest 14.000 Mal fliegen. Also ich glaube, das hast du noch nicht hinter dich gebracht, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist. Oder bist du schon über 1.000 Mal geflogen?
Nein, noch nicht.
Eben.
Naja, mal gucken. Das macht es schon ein bisschen besser.
Ja, ich meine, wenn man Angst hat, hat man Angst. Da bringen jetzt meine Zahlen auch nicht super viel, aber man kann es ja mal im Kopf behalten. Um diese Folge hier abschließen zu können, würde ich sagen, wir besprechen nochmal Empfehlungen. hast du eine Empfehlung für uns oder eine Nicht-Empfehlung? Okay, bis Alex rausgesucht hat, was sie für eine Empfehlung hat, habe ich schon mal eine für euch. Und zwar für alle, die keine Ohrlöcher haben. Ich habe jetzt angefangen, so Ohrclips zu tragen. Und manche sind ein bisschen unbequem, aber die Kreolen, die ich mir halt mal geholt habe, ich habe mir einfach mal günstiger geholt, um es auszuprobieren. Die haben so ein bisschen, sind ein bisschen anders aufgebaut und die drücken auch nicht so. Und ich finde es richtig schön und jetzt trage ich richtig oft Ohrringe, weil ich habe halt keine Ohrlöcher. Und ich finde das eigentlich mega cool, weil ich möchte mir auch nicht nochmal welche stechen lassen, zumindest demnächst nicht. Weil ich habe mir schon 3 oder 4 Mal welche stechen lassen und habe es halt nicht vertragen sozusagen. Deswegen, ja, ich bin sehr happy damit. Ich finde es richtig cute und also es gibt echt richtig schöne Ohrclips, ist mir dann erst aufgefallen. Also nicht nur so, ich kenne das halt so als Kind hatte ich das öfter mal. Und da gibt es aber so richtig, richtig schicke und finde ich, kann man mal machen.
Sehr nice. Das klingt doch schön.
Ja.
Als wir noch Kinder waren, habe ich gleich Ohrlöcher gehabt. Und deswegen habe ich immer normale Ohrringe getragen. Und ich fand die Ohrclips früher, die waren da, denke ich, aber noch anders als jetzt, unbequem, weil die zu arg gedrückt haben.
Ja.
Aber es gibt ja jetzt bestimmt, wie du sagst, hier, die da angenehm sind im Tragen. Und ich glaube, meine Ohrlöcher sind mittlerweile zugewachsen. Deswegen klingt es eigentlich, ja, ganz gut.
Ja, also ich würde auf jeden Fall mit so Kreolen anfangen, weil das ist angenehmer. Und ich habe von ein paar Leuten gehört, dass wenn du zum Beispiel wie so nur so eine Perle oder so tragen willst, also ich habe mir so solche auch geholt und das tut schon weh, aber da meinten einige, das ist eine Gewöhnungssache. Am Anfang ist das Ohr sehr empfindlich und je nachdem, es gibt auch welche, die gehen halt gar nicht, muss man ein bisschen ausprobieren, aber meistens gewöhnt sich das Ohr dann da dran und dann tut es auch nicht so weh. Aber ich würde die jetzt zum Beispiel auch nicht einen ganzen Tag dran lassen, weil das allgemein für mich gefühlt, wenn du halt früher so Ohrlöcher hattest, du hast ja die Ohrringe nie rausgetan, weil bei mir war immer die Gefahr, wenn ich sie raus tue, dann geht es danach nicht mehr rein. Also selbst wenn ich es am gleichen Tag wieder reinmache, zumindest im einen Ohr. Und deswegen hat man die irgendwie immer getragen, aber jetzt bin ich halt so, wenn es zum Outfit passt, dann mache ich sie ja halt dran oder wenn ich gerade Lust da drauf habe und sonst lasse ich sie halt ab. Also ja, wenn ich jetzt Sport mache oder so, würde ich die nicht tragen. Aber ja, ich glaube dann, wenn du halt so gewisse Dings hast, so Zeiten, dann geht es auch voll, wenn du dich erstmal dran gewöhnt hast.
Ja, das glaube ich auch.
Aber jetzt kommen wir zu deiner Empfehlung.
Ja, ich war jetzt gerade zwiegespalten, ob ich was zu essen, was Nägel angeht oder einen Film empfehlen soll. Aber ich empfehle, glaube ich, in dieser Folge noch den Film und in den nächsten 2 mache ich das andere. Ich habe eine Filmempfehlung, die heißt Promising Young Woman. Genau, den habe ich auf Amazon Prime geguckt, weil mein Netflix nicht mehr funktioniert. Also ich fand den Film echt nice. Ich lese einfach die Beschreibung vor. Alle hielten Cassie für eine vielversprechende junge Frau, bis ein mysteriöses Ereignis ihre Karriere eines Tages abrupt beendet hat. Jetzt ist in ihrem Leben nichts, wie es scheint. Cassie ist sehr klug und raffiniert und führt nachts ein geheimes Doppelleben. Dann gibt eine unerwartete Begegnung ihr die Gelegenheit, mit den Fehlern der Vergangenheit aufzuräumen. Und mir hat der Film echt gefallen. Also ich fand den sehr gut. Ist eine starke Frau, würde ich jetzt mal sagen. Ich fand den auch ein bisschen witzig und einfach gut gemacht. Also lohnt sich sehr, ihn anzuschauen. Er ist sehr spannend. Es ist ein Krimi bzw. Thriller. Und der geht 1 Stunde und 53 Minuten und ist auch erst ab 16.
Also ich habe den noch nicht gesehen, aber ich kenne den Trailer, weil ich habe mir auch mal angeschaut, worum es da geht. Und der war sogar richtig groß. Also der war auch für Oscars nominiert und hat auch einen für Originaldrehbuch gewonnen. Das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen und Oscars sind irgendwie ein bisschen mein Thing. Also keine Ahnung, was ich in dem Jahr gemacht habe. Offensichtlich nicht mich mit den Oscars beschäftigt. Aber das kommt auf jeden Fall auf meine Liste.
Ja, also sehr spannend, bisschen brutal, aber auf eine gute Art und Weise.
Okay, ich bin mal gespannt.
Ja.
Ja, und
du wirst verstehen, was ich meine, wenn du ihn siehst.
Ja, ich glaube, ich habe schon so ein bisschen eine Ahnung. Jetzt, Alex, kommen wir zum besten Part und zwar Graus oder Schmaus.
Woo.
Was ist dein Graus oder Schmaus?
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich glaube nicht. Aber ich liebe Erdbeermilch. Also ich liebe diesen künstlichen Geschmack von Erdbeermilch.
Weiß nicht, ist das ein Schmaus? Ich weiß nicht, ob es ein Schmaus ist, aber ich finde es mega eklig.
Weil, ja, ich kenne viele Leute, die dieses Künstliche halt nicht feiern. Verstehe ich auch. Aber ich mag das einfach. Das erinnert mich an meine Kindheit. Ich habe so gern immer Erdbeermilch getrunken. Natürlich ist frisch gemachte Erdbeermilch, also halt einfach Milch und Erdbeeren, viel geiler. Aber ich mag auch dieses Künstliche einfach. Schmeckt mir.
Findest du Erdbeermilch geiler als Bananenmilch?
Ja.
Selbst frisch 100% gemacht?
100%. 100.000.
Krass, okay.
Ich schwöre, ich liebe, das, der einzige Grund, warum ich mir das noch nicht gemacht habe jetzt in diesem Frühling und so, ist, weil Erdbeeren momentan immer noch so fucking teuer sind und noch nicht so gut schmecken.
Ja.
Aber ich liebe es. Und vor allem einfach so ein bisschen Erdbeeren zerstampfen. Bisschen Zucker, bisschen Milch, muss jetzt auch nicht so viel Milch sein, aber einfach so und dann das Essen. Oh mein Gott, ich liebe es.
Also so selbstgemachte, das kann ich schon nachvollziehen, aber so eine gekaufte finde ich richtig ranzig. Also das passt auch zu dem, was ich letztes Mal gesagt habe, dass ich so weirde Geschmackssorten, also dass ich so ganz viel da nicht mag. Und ich finde, Erdbeer ist sowas richtig Krasses, was fast immer zu künstlich schmeckt. Also auch Joghurt, wo irgendwie Erdbeer mit drin ist, finde ich inzwischen richtig eklig. Und also ich darf es meistens nicht essen, aber wenn ich es mal probiere oder so. Ich habe jetzt da aber auch nicht das Knowledge, dass ich jetzt sagen könnte, ich wäre Profi auf dem Erdbeerjoghurt-Markt. Aber ich finde es ein bisschen ekelhaft. Aber selbstgemacht, geil.
Du hast doch keine Ahnung.
So richtig chill einfach, Hayden.
Nein, Quatsch. Ich verstehe das.
Aber dann bleibt mir Erdbeermilch für dich. Ist doch was Gutes.
Was ist dein Schmaus oder Graus?
Also mein Graus ist, ich finde, es fällt mir jetzt zum Thema Magnesium zum Beispiel ein. Zum Thema Magnesium, als wäre das so ein Ding. Also man kann ja Magnesium, oder so kannte ich das früher hauptsächlich, so Brausetabletten. Aber es gibt ja Magnesium auch einfach in Tablettenform. Und ich nehme halt regelmäßig Magnesium wegen meiner Migräne, weil es da helfen soll. Und also ich finde immer die Tablettenform geiler als die Brausetablette, weil ich finde Brausegetränke, diese Brausetablettengetränke schmecken, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es sogar schon mal gesagt, ich finde, die schmecken ein bisschen wie süßer Popel.
Ich glaube schon. Ich glaube, das hast du schon mal gesagt. Aber ist nicht schlimm, ich verstehe das. Weil ich hasse das auch. Ich hasse es auch. Auch ACC akut und so.
Ja.
Finde ich so eklig, das zu trinken. Das schmeckt so scheiße. Aber es, ja. Aber ich fühle das. Also so Tabletten nehme ich auch lieber als dieses Wasser, also diese Brausetabletten.
Ja, ich finde, also wenn ich es schon mal gesagt habe, es tut mir ultra leid, dass ich mich jetzt da wiederhole, aber ich finde es irgendwie, finde ich es einfach eklig.
Es ist wiederholenswert.
Ja, auch dieses, dass es dann nach Orange schmecken soll. Ich finde, es schmeckt nicht wie Orange, es schmeckt scheiße.
Ja, voll, du sagst es.
Ich finde es gut, dass es so eine Möglichkeit gibt für Leute, die keine Tabletten schlucken können zum Beispiel oder schlechter. Aber ich würde halt immer lieber die Tablettenform nehmen. Ich finde es echt mega eklig.
Ich auch.
Wozu ich aber auch sagen kann, ich finde Ahoi Brause, also so richtige Brause, finde ich geil. Würde ich aber nicht in ein Getränk mischen. Kann man nur so essen, so auf die Zunge drauf.
Ja, das ist nicht so mein Ding, muss ich sagen.
Ja. Kein Wunder, wenn du Erdbeeren
Alter,
nicht magst.
Oh mein Gott, mir ist da auch gerade eine Story eingefallen.
Ja.
Weißt du noch, wie eine Freundin von uns im Skikurs diese Magnesiumtablette wie eine Brausetablette einfach genommen hat und gegessen hat?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß genau, wer es war.
Ich fand das so lustig.
Also warte, was war? Sie hat so eine Tablette genommen? Eine Brausetablette und hat die einfach runtergeschluckt.
Die hat sie auf ihrer Zunge zergehen lassen. Und dann, ja.
Ihhh, da kann ich mich nicht dran erinnern. Kennst du diesen Sound von Instagram? Brother.
Ja.
Oh Gott.
Oh Mann.
Ja, also dadurch, dass mir das Thema so wichtig scheint, dass ich es nochmal sagen musste, möchte ich unbedingt eure Meinung dazu hören. Schreibt sie uns gerne auf Instagram unter den Folgenpost für alle, die jetzt noch dran sind. Und ja, ich muss mich jetzt erstmal von dem Thema Brausetabletten erholen. Und wir hören uns aber nächste Woche schon wieder. Und deswegen, ich verabschiede mich hier mal. Folgt uns auf Instagram, dahinschmauspoddy. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Tschüss.
Ciao.